Es ist eins US indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 20. Januar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Puji Astuti, Egi und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident empfing Sondergesandte aus Japan in Bogor. Zur Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit wird Präsident südasiatische Länder besuchen. Indonesisch-Afrikanisches Forum wird im April stattfinden. Indonesien und Australien werden Start-up-Unternehmen entwickeln. 120 Länder unterstützen Indonesien für ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats. Das TNI-AU-Ausrüstungssystem ist dem Bedarf noch nicht übereinstimmend. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing gestern im Präsidentschaftspalast in Bogor, Westjava, den Sondergesandte des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, Toshihiro Nikai. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara citirte, der Besuch diente dazu, den 60. Jahrestag der indonesisch-japanischen Beziehungen zu feiern. In seiner Begrüßungsrede sagte Präsident Joko Widodo, dass Jahren der Zusammenarbeit mit Japan sei etwas, über das man rühmen könne. Bei dem Treffen im November 2017 in Manila, den Philippinen, stimmten Präsident Joko Widodo und Ministerpräsident Shinzo Abe darin überein, die Infrastrukturzusammenarbeit so schnell wie möglich zu erledigen. Einige Minister wie Staatssekretär, Kabinettssekretär, Außenministerin, den Minister für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau und den Sondergesandte des indonesischen Präsidenten für Japan wohnten auch dem Treffen bei. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi wird Präsident Joko Widodo bei seinem Besuch in 5 südasiatische Ländern, nämlich Sri Lanka, Indien, Pakistan, Bangladesch und Afghanistan vom 24. bis zum 29. Januar 2018 begleiten. Der Hauptfokus dieses Besuches ist die Stärkung der Wirtschaft. Der Direktor für Süd- und Zentralasien des Indonesian Außenministeriums, Ferdi Pi, sagte am 19. Januar 2018 in Jakarta, dass Indien der große Markt von Indonesien sei und Indonesien einen Überschuss habe. In Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch habe der indonesische Handel auch einen Überschuss, obwohl er relativ niedrig sei.
Fokus ekonomi juga akan tetap karena kita ingin
der Fokus der Wirtschaft is wichtig. Da wir eine stärkere Handelszusammenarbeit vor allem mit drei Ländern, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch durchführen. Beim Besuch des Ministerpräsidenten von Bangladesch im Jahre 2017 gab es bereits einen gemeinsamen Wunsch, um die Handelsbeziehung zu stärken. Man prüft zurzeit die Möglichkeit des präferentiellen Handelsabkommens. Verdi PI fort, Indonesien werde auch die Zusammenarbeit mit Sri Lanka durch das präferentielle Handelsabkommen stärken. Indonesien und Pakistan hätten bereits das präferentielle Handelsabkommen. Die beiden Länder wollten aber diese Kooperation auch stärken. Der Besuch in Afghanistan diene dazu, neben der Wirtschaftszusammenarbeit zu vertiefen, auch die humanitäre Diplomatie Indonesiens vorzustellen. Inzwischen sagte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Armanata Nasir, dass Indien, Sri Lanka, Pakistan und Bangladesch nicht traditionelle Märkte Indonesiens seien. In Indien werde Präsident Joko Widodo der Gedenkfeier der 25-jährigen Beziehungen Indiens-Aseans und des Indischen Republiktages beiwohnen. Dazu würden 10 ASEAN-Staatschefs eingeladen. Die indonesische Regierung wird am 10. und 11. April 2018 in Bali das Indonesisch-Afrikanische Forum veranstalten. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi hat am Ende Dezember 2017 bei der jährlichen Presseerklärung des indonesischen Außenministeriums mitgeteilt, dass das Indonesisch-Afrikanische Forum zu einer der Strategien der indonesischen Diplomatie in den afrikanischen Ländern gehöre. Im Jahre 2017, inmitten des G20-Treffens, gab Präsident Joko Widodo auch bekannt, dass Indonesien das Indonesisch-Afrikanische Forum veranstalten wird. Bei der Presseinformation am Freitag, dem 19. Januar, erklärte der Direktor für Afrikanische Region in dem indonesischen Außenministerium, Daniel Simanjuntak, vor der Presse, dass es ein historisches Forum sein werde. Durch dieses Forum möchte die indonesische Regierung die Wirtschaftszusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern konkreter machen. Dieses Forum sollte dazu dienen, die Zusammenarbeit zu steigern. Außerdem ist es sehr zu hoffen, dass die indonesischen staatseigenen Firmen oder privaten Firmen und die afrikanischen Länder durch dieses Forum einige Geschäftsverträge hervorbringen werden. Die indonesische Regierung arbeitet mit der indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin und einigen staatseigenen Firmen zusammen, die Vorbereitungen für das Indonesisch-Afrikanische Forum zu machen. Wir versuchen herauszufinden, was bei dem Indonesisch-Afrikanischen Forum erreicht werden kann. Daniel Simanjuntak erklärte weiter, dass Indonesien, seit Indonesien die Asien-Afrika-Konferenz ins Leben gerufen hat, eine konkretere Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich anstrebt, von der sowohl Indonesien als auch Afrika profitieren. Bei dieser Gelegenheit erklärte der Sprecher des Außenministeriums Armanata Nasir, dass das Forum in diesem Jahr zu einem der Schwerpunkte der indonesischen Diplomatie und der diplomatischen Arbeit des Außenministeriums wird. Indonesien und Australien werden zusammenarbeiten, die Start-up-Unternehmen zu entwickeln. Dazu werden die beiden Länder im Februar 2018 während des Besuchs der australischen hochrangigen Stadtbeamten ein Geschäftstreffen veranstalten, an dem die Unternehmen beider Länder teilnehmen werden. Dies teilte der indonesische Informations- und Kommunikationsminister Rudiantara am Freitag dem 19. Januar in Jakarta nach dem Treffen mit dem australischen Geschäftsattaché Alastair Cox der Pressemit. Minister Rudiantara erklärte weiter, dass die australische Regierung zurzeit die Vorbereitungen für den Besuch des australischen Ministers für Gemeinschaftsservice und der den australischen Ministerpräsidenten unterstützenden Minister sowie die Geschäftschancen erörtere. Das Treffen diene dazu, die indonesisch-australische Zusammenarbeit im Digitalindustriebereich zu fördern. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara zitierte, das Geschäftstreffen ist die Folge von dem Treffen zwischen dem indonesischen Informations- und Kommunikationsminister und dem australischen Ministerpräsidenten Malcolm Turnbull im Jahre 2017. Minister Rudiantara fügte hinzu, die Stellvertreter von der indonesischen Behörde für kreative Wirtschaft, einigen Ministerien und die indonesischen Unternehmen werden der bilateralen indonesisch-australischen Agenda auch beiwohnen. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Kristiawan Nasir, erklärte am Freitag, dem 19. Januar, vor der Presse, dass mehr als 120 Länder die Kandidatur Indonesiens für das unständige Mitglied des UN-Sicherheitsrat von 2019 bis 2020 unterstützt haben. Armanata Nasir zufolge müsse Indonesien aber gegen die Malediven konkurrieren, um den Vertretungssitz in dem UN-Sicherheitsrat für die asiatisch-pazifische Region zu kämpfen. Dazu müsse Indonesien die Unterstützung von 129 Ländern bekommen, sagte Armanata Nasir weiter. Der UN-Sicherheitsrat hat 15 Mitglieder. 5 der Länder wie die USA, Großbritannien, Russland, China und Frankreich sind die ständigen Mitglieder. Inzwischen werden 10 unständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats jeden 2 Jahren gewählt werden. Die Wahlen werden im Juni 2018 stattfinden. Die Lage des Ausrüstungssystems der indonesischen Luftwaffe ist zurzeit mit dem Bedarf und der Existenz der wirklichen potenziellen Bedrohungen noch nie übereinstimmt. Das sagte der Befehlshaber der indonesischen Streitkräfte, Marschall Hadi Cahyanto, am 19. Januar 2018 in seiner Rede bei der Übergabe des Posten des Stableiters der indonesischen Luftwaffe von ihm an Marschall Yuyu Sutisna im Flughafen Halim Perdana Kusuma in Ost-Jakarta. Durch die gute Aufbauplanung der Kräfte der indonesischen Luftwaffe werde die TNI AU stufenweise das Ziel der minimalen essentiellen Kraft oder MEF erreichen. Das Ziel der indonesischen Luftwaffe sei die Realisierung des strategischen Ausrüstungssystems, erklärte Marschall Hadi Cahyanto weiter. Hadi Cahyanto zufolge fokussiere sich auf die Entwicklung der indonesischen Luftwaffe, auf die Mobilitätsfähigkeit und Machtprojektion auf nationaler, regionaler und globaler Ebene. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Einige wichtige Informationen aus verschiedenen Gegenden Indonesiens werden wir Ihnen in diesem Programm erläutern. Der erste Bericht kommt aus Bandung, der Provinz West Java. Die Stadt Bandung hat einen Waldspaziergang mit der Länge von 2 Kilometer in Babakan Siliwangi. Man behauptete, dass der Waldspaziergang in Bandung die längste in Südostasien ist. Es ist eine Einrichtung für die Fußgänger, um den Stadtwald zu genießen. Der Bürgermeister von Bandung, Ridwan Kamil, sagte am Mittwoch, dem 17. Januar, in Babakan Siliwangi, Bandung by der Einweihung des Waldspaziergangs. Dass der Waldspaziergang ein weltklassiges Konzept habe. Aufgrund dieses Konzepts könne man die Natur einfach genießen. Dort können die Stadteinwohner spazieren gehen, Sport treiben und die selbst Fotos machen. Die Lage ist auch strategisch im Stadtzentrum. Der Waldspaziergang liegt in der Nähe des Einkaufszentrums Cihamplas, des Zoos und des Plateau Ciumbeulit in Nordbandung. Planmäßig wird der Waldspaziergang mit der Fußgängerbrücke Skywalk Cihamplas verbunden werden. Die Stadteinwohner von Bandung und die Touristen sollen nur über die Brücke zu Fuß gehen, um einige Reiseziele zu besuchen. Der Bürgermeister der Stadt Bandung, Ridwan Kamil, zufolge habe die Stadtregierung von Bandung 17 Milliarden Rupiah für den Bau des Waldspaziergangs ausgegeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, die weitere Information kommt aus Denpasar, Bali. Dutzende hundert von hinduistischen Gemeinden in der Stadt Denpasar füllten am Dienstagmorgen, dem 16. Januar, am Strand Sanur Bali das rituelle Gebet Banyu Pinaruh durch. Banyu Pinaruh ist ein hinduistisches Ritual, um am Strand sich selbst zu reinigen. Jede 420 Tage führen die hinduistischen Gemeinden auf Bali dieses Ritual durch, das mit dem gemeinsamen Gebet Siwaratri in einigen Tempeln beginnt. Danach baden die hinduistischen Gemeinden in jeder Wasserquelle und am Strand. Das Gebet Siwaratri dauert 36 Stunden und umfasst die Meditation und die Selbstkontrolle. Während des Rituals darf man nicht trinken und essen, nicht die ganze Nacht wach bleiben und nicht sprechen. Während des Rituals Siwaratri führen die hinduistischen Gemeinden drei Gebete, und zwar eines um 18 Uhr abend, eines um 24 Uhr Mitternacht und eines um 6 Uhr morgen durch. Es ist sehr zu hoffen, dass die hinduistischen Gemeinden durch die Ausübung dieser Verbote gutes Verhalten haben, nicht gierig sind, höflich sprechen können, ohne die anderen zu beleidigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beenden unser Programm Bericht aus der Heimat mit einem Bericht aus Nord-Sumatra. Der Minister für Energie und Bodenschätze Ignatius Jonan eröffnete am Donnerstag, 19. Januar, das Gebäude des Nationalen Geopark Informationszentrum der Toba Caldera in Parapat Simanglungun, Distrikt Nord-Sumatra. Die Einweihung des Gebäudes wurde durch die Unterzeichnung einer Inschrift von Minister Ignatius Jonan markiert. Der Minister sagte auch, dass der Bau der Nationalen Geopark Informationszentrum von Toba Caldera Dienstleistungen für die Gemeinschaft im Zusammenhang mit Informationen über die geologische Vielfalt der Caldera oder des Vulkankraters aufgrund der explosiven Eruption des Toba-Vulkans, der Biologie und der Kultur erbringen soll. Die Informationen sind Teil der Bildung, um ein Gefühl der Liebe zu fördern, um das geologische Erbe und das Bewusstsein zu schützen, um die Erde zu bewahren. Die Aktivitäten sind verbunden mit der Unterzeichnung der Übergabe des Gebäudes von der Geologischen Agentur an die Bezirksregierung von Simalungun, empfangen von Vizebezirksleiter Haji Amran Sinaga, bezeugt von Nord-Sumatras Vizegouverneur Nur Halizah Marpaung. Vizebezirksleiter von Simalungun begrüßte die Sorge der Zentralregierung um die Entwicklung des Tourismus im Gebiet des Tobasees. Er hoffe, dass in Zukunft die Beschleunigung der Infrastrukturentwicklung zur Unterstützung der Entwicklung umgesetzt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 26 Januar Reignetan Sie eine Gedinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 26. Januar 1979. An dem Tag sorgte Imam Khomeini dafür, dass in den Iran zurückkehrte. Am 26. Januar 1979 verkündete Imam Khomeini, der große Führer der iranischen revolutionären Bewegung, seine einstimmige Entschlossenheit, aus seinem Exil in Paris in den Iran zurückzukehren. Die Nachricht verbreitete sich sofort im Iran und wurde von dem iranischen Volk, das es leid war, von dem diktatorischen Regime von Shah Pahlavi regiert zu werden, freudig begrüßt. Überall haben die Menschen begonnen, über die einladenden Verordnungen der Rückkehr ihres großen Führers zu sprechen. Auf der anderen Seite waren die Anhänger des Schah besorgt und ängstlich mit der Entscheidung der Rückkehr des Imams in den Iran. Einige entschieden sich zurückzutreten, einige beschlossen, aus dem Land zu gehen. Es gab auch bestimmte Parteien, die weiterhin ihre repressiven Aktionen gegen das iranische Volk fortsetzten. Jedoch, was auch immer die königliche Familie unternahm, niemand ist in der Lage, die enormen Wellen der iranischen islamischen Revolution zu blockieren. Am 26. Januar 1996 wurde Yasser Arafat zum Präsidenten von Palästina gewählt. Yasser Arafat ist der Führer der Befreiungsbewegung der Palästinenser und wurde bei einer sehr begrenzten Wahl mit 88,1% der Stimmen zum Präsidenten von Palästina gewählt. So hatte Arafat die Macht über zwei kleine Gebiete im Land Palästina, nämlich der Gazastreifen und das Westjordanland. Die westlichen Medien bezeichneten das Ereignis als die erste demokratische Präsidentschaftswahl für die Palästinenser. Die Fakten zeigten, dass mehr als 2 Millionen Flüchtlinge außerhalb der besetzten Gebiete, die die Mehrheit der Palästinenser sind, ihr Wahlrecht des zionistischen Regimes nicht ausüben dürfen. Am 26. Januar 2009 wurde Barack Obama als Präsident der Vereinigten Staaten 44 vereidigt. Barack Hussein Obama ist der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Obama diente seit dem 26. Januar 2009 als Ersatz für George Walker Bush. Zuvor war Obama Senator Junior aus Illinois und gewann am 4. November 2008 die Präsidentschaftswahl und im 2009 wurde Obama als Gewinner des Friedensnobelpreises für internationale Diplomatie zur Lösung internationaler Probleme ausgezeichnet. Obama ist der erste afroamerikanische Abkömmling, der als Präsident der Vereinigten Staaten von einer großen amerikanischen politischen Partei nominiert wurde, Präsident zu werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserer Sendung Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien ist Großspieler der Eisenbahnherstellung. Der indonesische Minister für maritime Angelegenheiten Luhut Panjaitan gemeinsam mit dem Industrieminister Erlangga Hartarto, dem Leiter der Behörde für Forschung und Anwendung von Technologie Unggul Priyatno, dem Finanzministerium, der Behörde für Finanzkontrolle und dem Ministerium für Staatsbetriebe haben am 18. Januar dieses Jahres die staatseigene Eisenbahngesellschaft PT Industri Kereta Api Inka in Madiun Ossiava besucht. Dieser Besuch ist die Umsetzung des Projektes der Regierung Jumbo des Stadtbahn Transit Jakarta Bogor Depok Bekasi. Der Direktor von PT Inka, Budi Nufiantoro, dankt dem Minister für Maritime Angelegenheiten Luhut Panjaitan für seine Unterstützung. Budi Nufiantoro berichtete, dass PT Inka nächste Woche einen Zusammenarbeitsvertrag mit den Philippinen schließen werde. Dieser Betrieb werde auch an einer Ausschreibung in Thailand teilnehmen. Inzwischen sagte Luhut Panjaitan dabei, er sei auf PT Inka als Produkt der indonesischen Nation stolz. Der Minister betonte, die Bestimmung von Indonesien, um die einheimischen Produkte zu nutzen. Beim Besuch in PT Inka waren Luhut Panjaitan und der Industrieminister Erlangga Hartarto bei der Unterzeichnung des Vertrages zwischen PT Inka und ihren einigen Arbeitspartnern anwesend. Nach diesem Arbeitsbesuch sagte Erlangga Hartarto, dass Indonesien einer der größten Spieler der Manufaktur der Eisenbahn in Südostasien sei. Die Produkte der einheimischen Eisenbahnindustrie hätten die Nachfrage des einheimischen Marktes und sogar des ausländischen Marktes, vor allem der Entwicklungsländer und des regionalen Gebietes, erfüllt. Erlangga Hartarto fuhr, er werde die nationale Eisenbahnindustrie weiterentwickeln, damit sie den einheimischen Markt beherrschen könne und eine größere Rolle in der Lieferung der Eisenbahnindustriekette für den globalen Markt spielen könne. Durch die große Entwicklung der Eisenbahn werde die unterstützende Eisenbahnindustrie die Priorität und strategisch umwelt entwickelt zu werden. Dies diene dazu, die lokale Industrie maximal zu fördern. Erlangga Hartarto erklärte weiter, die einheimische unterstützende Industrie und Ersatzindustrie könnten zurzeit etwa 70% des gesamten Bedarfs der Ersatzteile der nationalen Eisenbahn, einschließlich der Eisenbahnwagen, herstellen. Der Minister fuhr, dass die Eisenbahnindustrie in 2 bis 3 kommenden Jahren 80% des inländischen Bedarfs zur Verfügung stellen könnte. Die staatseigenen Staatsbetriebe, die momentan Eisenbahn-Ersatzteile geliefert hätten, seien unter anderem PT Pindad für Bremsen, PT LEN für Signal und PT Krakatau Steel für den Stahlgrundstoff. Das war unser Programm Unser Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Stimme Indonesiens wird treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heute laden wir Sie ein, das typische Musikinstrument in Gayo Aceh, nämlich das sogenannte Teganing, kennenzulernen. Bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens in Jakarta. Außer auf der Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung über voinews.id/German hören. Liebe Hörer, der Gayo-Stamm ist ein ethnischer Stamm aus dem gleichnamigen Gayo-Hochland in der zentralen Aceh-Provinz. Ein Teil des Stammes der Gayo wohnt in Benar Meriah, Zentral Aceh und Gayo Lues. Die Gayo-Leute, die in den zentralen Aceh und Benar Meriah Bezirken wohnen, haben ein traditionelles Musikinstrument, das Teganing genannt wird. Liebe Hörer, das Teganing Musikinstrument ist aus Bambusstücken mit einer Länge von 1 bis 1,10 Meter hergestellt. Die Bambusteile müssen in ihrer Mitte ziemlich groß und alt sein. Bevor man mit der Herstellung des Musikinstruments beginnt, wird der Bambus vor einige Tage im fließenden Wasser, zum Beispiel in einem Graben eingeweicht, dann in der Sonne getrocknet. Liebe Hörer, in den Bambus wird dann ein langes gestrecktes Loch gebohrt, das Kekepa genannt wird, in dem man die äußere Bambusschale ausgiebig aushöhlt, sodass dann an einer Schnur mehrere Bambusteile an einem Ende wie an einer Kette zusammengehängt werden. Zwischen den Teilen sind Polster versehen, die am Seil die Bambusstücke von einander teilen, dann nach ihrer bestimmten Funktion als Becken, Pfannen und Gongs und Nachklang eingestellt werden. Das Teganing wird gespielt, indem man mit dem Pleuel schlägt oder mit der rechten Hand am Seil bleibt und mit der linken Hand auf den Teganing-Körper trifft. Teganing wurde früher von den Gayo-Mädchen, den Beberu, benutzt, um ihre Freizeit auszufüllen, während der Reis trocknete und außerdem damit die Hühner oder Tauben zu verjagen, damit sie nicht die Körner fraßen. Aber nun wird das nur noch selten gesehen und heute wird das Teganing-Instrument gespielt, um den typischen Gayo-Tanz zu begleiten. Liebe Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Das Teganing Bambusinstrument aus Gayo in Aceh. Wir werden uns morgen wieder treffen und natürlich mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute stellen wir Ihnen Mamara, das Volkstheater von Banjarmasin in der Provinz Sud-Kalimantan vor. Mamanda ist ähnlich wie die Jakarta Kunstvorführung Lenong. Auf der Bühne können die Spieler mit Zuschauern kommunizieren. Die Zuschauer sagen lustige Kommentare, die die Stimmung lebendig machen. Wenn Lenong zeitgenössisch ist, hält Mamanda aber an die alten Geschichten über Königreich fest. Dabei muss es Conny, Prinzessin und Premierminister geben. Es gibt aber auch Könige aus anderen Ländern und Piraten zum Beispiel. Das Ziel ist, die Geschichte aufzureichen. Die Einzigartigkeit von Mamanda ist, dass das Theater von einem Manuskript gespielt werden kann. Bei Dialogen können die Spieler improvisieren. Die Mamanda-Spieler sind allerdings bei Improvisation sehr gut. Der lokalen Geschichte zufolge wurde das Volkstheater Mamanda von der Kunstgruppe Abdul Muluk aus Malaka im Jahre 1897 gebracht. Früher hieß es in Südkalimantan das Lustspiel Indra Bangsawan. Die Mischung zwischen der lokalen Banjar Kunst und dem Lustspiel Indra Bangsawan stellte eine neue Kunstart, nämlich Pak Abdul Muluk oder Pada Muluk, die jetzt Mamanda heißt. Das Volkstheater Mamanda besteht aus zwei Gattungen. Die Batang Bangukatung findet man plus aufwärts in Markasari. Die andere Gattung ist Tubau, die sich seit 1937 im Gebiet Tubau Rantau entwickelt. Das Volkstheater Mamanda ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch Erziehungsmittel. Seine Geschichte lehren Moral, soziale Werte und Demokratie. Es ist aber schade, dass diese Kunstart durch moderne Kunstarten marginalisiert wird. Es ist möglich, dass die jüngere Generation das Volkstheater Mamanda nicht mehr kennt. Liebe Zuhörer, das war dies und das. Auf Wiedersehen.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen die Lieder von dem Sänger Adira präsentieren. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Lebih Indah oder auf Deutsch sehr schön. Gute Unterhaltung.
Kan ku petik satu untukmu dan kau
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Lebih Indah, das von dem Sänger Adira gesungen wurde. Adira Prabhu Lantip Trenginas Odemanen in Adira. Er ist ein indonesischer Sänger, der am 6. Januar 1986 in Jakarta geboren wurde. Ihre Musikkarriere begann seit dem Jahr 2011 durch das Debütalbum mit dem Titel Lebih Indah. Ein Lied von diesem Debütalbum mit dem Titel Lebih Indah, das Sie gerade gehört haben. Die Single Lebih Indah ist mit der schönen Lyrik, durch die schöne Stimme von Adira und die Begleitung von der Akustikgitarre hat die Aufmerksamkeit von den indonesischen Musikliebhabern. Seit er das Lied Lebih Indah veröffentlicht wurde, hat Adira die positive Reaktion für verschiedene Angebote, um auf der Bühne zu singen. Liebe Zuhörer, wir präsentieren Ihnen das Lied mit dem Titel Catatan Kecil oder Die kleine Notiz, das von Adira gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya.
Liebe Musikfreunde, dear Stimulations, Sie hörten gerade das Lied mit dem Titel Catatan Kecil, das von Adira gesungen wurde. Der Name Adira entwickelte in der Indonesian Musik weltweit. Adira begann seit der Kindheit in der Musikwelt. Adira ist ein Sohn von dem indonesischen Balladensänger Ebit Gade. Er hat viele Musikerfahrungen von ihrem Vater. Ein davon ist die Musikkarriere, die den Erfolg erreicht hat. Adira ist aber nicht von ihrem Vater vertraut, weil er mit dem Musikstil selbst spielen mochte. Liebe Musikfreunde der Simonians, das war das Programm Musikregenbogen für heute, das über den Sänger Adira erzählt. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie nun zwei weitere Lieder mit dem Titel Bahagia Bersamamu oder Das Glück zusammen mit dir und Melukis Bayanganmu oder Dein Schattenmalen. Auf Wiederhören.
Membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita.
Time. Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Di saat ku mencoba tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya, hilang sudah kesempatanku dengannya.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.